Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das dritte Buch Mose bringt schon seit einigen Wochen unsere Köpfe zum Rauchen. Denn, so jedenfalls mein Eindruck, ohne Anstrengung sind diesem Buch nur wenige geistliche Wahrheiten zu entlocken. Vorschriften, Anweisungen und Gesetzestexte scheinen sich aneinander zu reihen. Doch damit nicht genug. An vielen Stellen des dritten Mosebuches treffen wir auf einen heiligen und strengen Gott, der den Menschen unmissverständlich klar macht, dass er von ihnen schlichtweg Gehorsam erwartet. Nicht umsonst spricht im Neuen Testament vor allem der Apostel Paulus mehrmals davon, dass das alttestamentliche Gesetz dem Menschen sozusagen den Spiegel vorhält, seine Sünden zum Vorschein bringt und ihn dadurch schuldig spricht. Doch dann bringt Paulus die Gnade ins Spiel. Sie findet ihren Ausdruck darin, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Ich gehöre nicht zu denen, sagt Paulus sinngemäß, die Gottes Gnade gering schätzen. Denn wenn uns das Gesetz erlösen könnte, dann hätte Christus nicht für uns sterben müssen. Jesus musste sterben, musste sich selbst als Opfer darbringen, um die fast unüberwindbare Kluft zwischen Gott und Mensch zu überbrücken. Und damit sind wir auf einmal wieder mittendrin im Thema des dritten Mosebuches. Doch nun wird verständlich, warum die Israeliten damals verschiedene Opfer darbringen mussten und warum der Hohepriester eine Vermittlerrolle zwischen Gott und Mensch übernahm. Mit dieser Sendung erreichen wir einen neuen Abschnitt im dritten Buch Mose, der die Kapitel 23, 24 und 25 umfasst. Darin geht es um Festtage und besondere Zeiten, die von den Israeliten beachtet, gefeiert und eingehalten werden sollten. Fast alle Feiertage und heiligen Feste, die von den Israeliten begangen wurden, hatten einen frohmachenden oder sogar einen richtig fröhlichen Charakter. Nur der große Versöhnungstag war ein Tag der Besinnung und Buße. Diese Tatsache finde ich durchaus erwähnenswert, denn im dritten Buch Mose ist uns Gott über weite Strecken hinweg als der Heilige, der unnahbare und strenge Gott begegnet. Ein Gott, der Gehorsam fordert und der von den Israeliten verlangte, sich von allem Unreinen möglichst fernzuhalten. Wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Nun, wir werden feststellen, dass Gottes Anweisungen und Gesetze nicht dazu dienten, die Israeliten in die Enge zu treiben und ihnen die Freude am Glauben zu nehmen, sondern er wollte sie damit offensichtlich ganz eng an sich binden. An mehreren Stellen im Alten Testament heißt es zum Teil wörtlich, zum Teil sinngemäß, »Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein.« Die Feste und Feiertage, die Gott für sein Volk ins Leben gerufen hat, sollten durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch Bestand haben. Ihre Aufgabe war es, die Israeliten daran zu erinnern, was Gott für sie in der Vergangenheit getan hat und was er in der Zukunft für sie tun wird. Gott ist ein ewiger Gott, der seine Zusagen einhält. Zu den meisten Festen und Feiertagen, die in Kapitel 23 aufgezählt werden, gibt es an anderen Stellen der Bibel noch ausführlichere Erläuterungen. Aber hier im dritten Buch Mose finden wir die vollständigste Aufzählung mit insgesamt 7 Festen, schön geordnet in einer durchdachten Reihenfolge. Dazu kommt noch der Sabbat, der gleich am Anfang des Kapitels genannt wird. Der Sabbat ist kein Festtag im eigentlichen Sinn, wird hier aber mit einbezogen, weil er bei der Zeiteinteilung eine wichtige Rolle spielt. Der Sabbat ist der 7. Tag der Woche, also unser Samstag. Am 7. Tage ruhte Gott von allen seinen Werken, die er gemacht hatte, heißt es ganz weit vorne in der Bibel im Schöpfungsbericht. Vielleicht findet sich die Zahl 7 deshalb so oft im jüdischen Festkalender wieder. 7 Feste werden im dritten Buch Mose Kapitel 23 aufgezählt. Pfingsten ist das Fest der 7. Woche und wird deshalb auch das Wochenfest genannt. Der siebte Neumond mit dem darauffolgenden Versöhnungstag und dem Laubhüttenfest ist die Festzeit des siebten Monats. Auch das Sabbatjahr und das Erlassjahr haben mit der Zahl sieben zu tun. Das Fest der ungesäuerten Brote dauerte sieben Tage und während des Laubhüttenfestes wohnte man sieben Tage in Laubhütten. Meiner Meinung nach spielten alle Feste und Feiertage in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen brachten sie die Menschen zusammen und stärkten somit ihr Gefühl, füreinander da zu sein und dem einen Gott zu dienen. Aus allen 12 Stämmen Israels kamen sie, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Später mussten alle Männer dreimal im Jahr zum Gottesdienst nach Jerusalem pilgern, und zwar zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Im 5. Buch Mose, Kapitel 16, ist die entsprechende Anweisung zu finden. Keine Frage, dass solche Zusammenkünfte auch ganz weltlichen Zwecken dienten. Die Menschen tauschten Gedanken, Ideen und Nachrichten aus und kamen miteinander ins Geschäft. Die Missachtung der Vorschrift, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu kommen, war später einer der Faktoren, die schließlich zur Aufspaltung Israels in ein Nord- und in ein Südreich führten. Die meisten der israelitischen Feste waren jedoch an das bäuerliche Leben auf dem Land angepasst. Vor allem die Erntezeiten spielten eine Rolle. Zum Beispiel beim Fest der Erstlingsfrüchte, beim Wochenfest und beim Laubhüttenfest. Im Grunde könnte man sagen, auch das Kornfeld, der Weinberg und der Obstgarten wurden in den Gottesdienst mit einbezogen. So war das Lob Gottes eng mit dem Arbeitsleben der Menschen verbunden. Kein Wunder, denn trotz harter Arbeit erlebten sie Tag für Tag, an Gottes Segen ist alles gelegen. Feste und Feiertage, so sagte ich gerade, spielten bei den Israeliten in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Das Zusammenkommen, um gemeinsam Gott die Ehre zu geben, das Gefühl, ein Volk zu sein, der Austausch von Gedanken und Handelsware, das alles gehört für mich zum praktischen Nutzen, den Feste und Feiertage mit sich brachten. Darüber hinaus hatten sie aber auch einen prophetischen Charakter. Manche Zusagen, Ereignisse und Prophezeiungen, die mit den Festen verbunden waren, haben sich bereits erfüllt. Andere deuten noch weiter in die Zukunft. Ich werde später bei den Erläuterungen zu den einzelnen Festen darauf näher eingehen. Als Christen sind wir übrigens nicht dazu verpflichtet, bestimmte Feste, Gedenktage und Zeiten einzuhalten. Im 2. Kapitel des Kolosserbriefes ist zu lesen: So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Zugleich wird hier die prophetische Funktion der alttestamentlichen Festtage angedeutet. Sie sind ein Schatten des Zukünftigen, schreibt Paulus. Ein Vorausbild, ein Typos. Der Neumondtag, der hier erwähnt wird, fehlt übrigens in der Auflistung der Feiertage im 3. Buch Mose. Er taucht erst im 4. Buch Mose auf. Wir beschäftigen uns nun aber mit der Auflistung der sieben Feste und Feiertage im 3. Buch Mose, Kapitel 23. Dieser Auflistung vorangestellt ist der Sabbat. Ich lese die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen: Dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Dies sind meine Feste. 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn, überall, wo ihr wohnt. Schon ziemlich früh am Anfang des 3. Mosebuches habe ich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, darauf zu achten, mit welchen Anweisungen sich Gott an welche Personengruppe wendet. Erst in einem zweiten Schritt stellt sich dann die Frage, ob diese Anweisungen auch für andere Menschen, für andere Zeiten und für andere Situationen Gültigkeit haben. In diesem Fall ist eindeutig klar, und ich beziehe mich dabei auf die Verse 1 und 2, Gott als Gesetzgeber spricht zu Mose, und dieser soll Gottes Vorschriften an das Volk Israel weitergeben. Obwohl an den Festen sowohl die Stiftshütte als auch die Priester stets eine wichtige Rolle spielen, werden hier die Priester nicht gesondert erwähnt. Wichtig scheint vielmehr zu sein, dass die Israeliten zusammenkommen zu einer heiligen Versammlung und dass dies regelmäßig geschieht, dass der Sabbat also einen festen Platz im Kalender einnimmt. Das gilt auch für die anderen Feste und Feiertage. Und wenn Sie mich fragen, ich denke, dass jedes Fest mit seiner besonderen Eigenart dazu beiträgt, ein prophetisches Bild vom heilsgeschichtlichen Handeln Gottes zu entwerfen. Ganz im Sinne des Verses aus dem Kolosserbrief, den ich Ihnen vorhin vorgelesen habe. Da war von verschiedenen Festen und Feiertagen die Rede, die zwar nur ein Schatten des Zukünftigen seien, aber immerhin hilft uns das, die Bedeutung dieser Feste zu verstehen. Ohne im Einzelnen eine Begründung zu liefern, möchte ich an dieser Stelle schon mal die verschiedenen Feste aufzählen und auf welche Ereignisse in Gottes Heilshandeln sie meines Erachtens hinweisen. Das Passafest, bei dem ein Passalamm geschlachtet wurde, ganz klar, weist auf das Leiden und Sterben Jesu hin. Das Fest der ungesäuerten Brote ist ein Bild für die Gemeinschaft, die Christen mit ihrem Herrn durch seinen Kreuzestod haben. Das Fest der Erstlingsfrüchte verstehe ich als einen Hinweis auf die Auferstehung Jesu. Das alttestamentliche Pfingstfest kündet vom neutestamentlichen Pfingstfest und damit vom Beginn der christlichen Gemeinde. Der Tag des Posaunenblasens deutet hin auf die endzeitliche Rückkehr der Juden nach Israel. Der große Versöhnungstag verkörpert das Erlösungswerk, das Jesus am Kreuz für die Menschen vollbracht hat. Und das Laubhüttenfest weist meines Erachtens auf eine zukünftige Zeit hin, in der das Volk Israel in seinem Land eine sichere und beständige Bleibe gefunden haben wird. Der wöchentlich stattfindende Sabbat ist kein Festtag im eigentlichen Sinn. Er wurde ja schon lange Zeit vor Mose von Gott zu einem besonderen Tag gemacht. Und zwar mit der Begründung, dass er, Gott, am siebten Schöpfungstag von allen seinen Werken geruht habe. Im fünften Buch Mose Kapitel 5 nennt Gott allerdings noch einen zusätzlichen Grund für die Einhaltung des Sabbats. Da heißt es, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Auf den ersten Blick mag die Verknüpfung des Sabbats mit der Befreiung aus Ägypten seltsam erscheinen. Doch in Wirklichkeit gibt es sogar einen sehr engen Zusammenhang. Denn als die Israeliten Sklaven waren in Ägypten, mussten sie an jedem Tag der Woche arbeiten. Nach der Befreiung dagegen konnten sie den Sabbat wieder als Tag des Ausruhens und als Tag für den Gottesdienstbesuch genießen. Als die frühe Christenheit einen Tag festlegte, an dem die Gläubigen zum Gottesdienst zusammenkommen sollten, wählten sie den Sonntag, also den ersten Tag der Woche. Das war der Wochentag, an dem Jesus Christus auferstanden war. Also der Tag, an dem er dafür gesorgt hat, dass die Menschen von ihren Sünden befreit werden und in ein neues Leben starten können. Der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung, diese beiden Ereignisse hängen eng miteinander zusammen. Im Römerbrief Kapitel 4 heißt es über Jesus, er ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Für die Israeliten war der Sabbat auch so etwas wie ein Zeitmaß, in weltlicher wie auch in geistlicher Hinsicht. Der Sabbat war ein Tag, an dem man sich von der Arbeit ausruhte und an dem man den Blick auf eine neue Woche richtete. Aber er war eben auch ein Tag, der die Israeliten anregte, in die ferne Zukunft zu blicken. Im Laufe der Geschichte des Volkes Israel wurde ja immer mehr deutlich, dass Gott mit diesem Volk noch große Pläne hatte, dass ein Messias, ein großer Erlöser aus Gottes Volk hervorgehen würde. Der Sabbat ist auch ein Sinnbild dafür, wie Gott sein Volk in weltlicher, aber auch in geistlicher Hinsicht zur Ruhe kommen lassen wollte. Zur Ruhe kommen bedeutet ja nicht nur, die Mühen und den Stress des Alltags hinter sich zu lassen, sondern auch die Gelassenheit des Glaubens zu genießen. Wenn ich weiß, Gott ist mit mir, er liebt mich und sorgt für mich, dann schenkt mir das eine innere Ruhe, die durch nichts zu ersetzen ist. Im Hebräerbrief Kapitel 4 wird diese umfassende Ruhe auf bemerkenswerte Weise beschrieben. Dort heißt es: Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Gemeint ist wohl eine zukünftige Ruhe, und die Aussicht auf diese zukünftige Ruhe macht es möglich, an jedem siebten Tag gelassen im Vertrauen auf Gott die Hände in den Schoß zu legen. Weiter heißt es im Hebräerbrief: Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Gemeint ist der Ungehorsam der Vorfahren. Wie ich eben schon sagte, die äußerliche Ruhe, das Ausruhen von der Arbeit, geht hier Hand in Hand mit dem Geistlichen zur Ruhe kommen. Christen wird diese Ruhe zuteil, weil sie die Einladung Jesu angenommen haben, die da lautet: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der letzte Teil des Satzes wird übrigens in verschiedenen Bibelübersetzungen mit den Worten wiedergegeben: Ich werde euch Ruhe geben. Ruhe und Erlösung, diese beiden Dinge gehören also auch für Jesus zusammen. Beides darf und soll am Sabbat bzw. am Sonntag gefeiert und genossen werden. Zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Als nächstes geht es hier um das Passafest. Ich lese die Verse 4 und 5. Gott sprach zu Mose: Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Diese Formulierung bedeutet: Erst jetzt folgt eine Aufzählung der Festtage. Davor, der Sabbat als wöchentlicher Ruhetag, gehörte nicht wirklich dazu. Weiter heißt es: Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Passa. Eine genaue Beschreibung des Passafestes war bereits im zweiten Buch Mose Kapitel 12 zu finden, und zwar mitten in dem Bericht über den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Denn die damalige Situation, also die Tötung aller Erstgeborenen der Ägypter und die Verschonung der Erstgeborenen Israels, war ja der Ausgangspunkt für die Einsetzung des Passafestes. Damals sagte Gott zu den Israeliten: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Ein zentrales Element des Passafestes war die Schlachtung eines Lammes, das damals unmittelbar vor dem Auszug aus Ägypten in aller Eile zubereitet und verspeist wurde. In jeder Familie wurden mit dem Blut dieses Lammes die Türpfosten markiert, so dass die Erstgeborenen in den Häusern der Israeliten nicht getötet wurden. Im Neuen Testament wird das Passalamm zu einem Symbol für Jesus Christus, der in einem viel umfassenderen Sinn die Menschen erlöste, nämlich indem er am Kreuz sein Blut vergoss. Im 1. Korintherbrief Kapitel 5 ist zu lesen: Auch wir haben ein Passalamm. Das ist Christus, der geopfert ist. Die Verbindung zwischen dem alttestamentlichen Passafest und dem Opfertod Jesu am Kreuz ist übrigens keine Erfindung der ersten Christen, sondern Jesus selbst hat diese inhaltliche Verbindung hergestellt. Am Abend seiner Gefangennahme feierte er mit seinen Jüngern das Passamahl und teilte mit ihnen Brot und Wein. Und bei dieser Gelegenheit wies er sie darauf hin, dass sein Tod unmittelbar bevorstand. Er reichte ihnen Brot und sagte: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und als er ihnen den Weinkelch reichte, sprach er: Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Das gute alte Passafest bekam damit also eine neue Bedeutung. Eng mit dem Passafest verbunden ist das Fest der ungesäuerten Brote. Das kommt daher, weil an dem Abend, an dem die Israeliten aus Ägypten flohen, keine Zeit mehr blieb, um ordentliches, mit Sauerteig gebackenes Brot herzustellen. Stattdessen mussten die Israeliten ziemlich fade schmeckende Brotfladen als Proviant mitnehmen. Seit dieser Zeit erinnern ungesäuerte Brote sie daran, wie sie von Gott aus der ägyptischen Sklaverei befreit wurden. Hören Sie nun dazu aus unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 6 bis 8. Gott sprach zu Mose: Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Arbeit tun. Und 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 7. Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein, da sollt ihr auch keine Arbeit tun. Fassen wir zusammen. Das Passafest dauerte 1 Tag, und am nächsten Tag, dem 1. Tag der Woche, begann das Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage lang sollten die Israeliten ungesäuertes Brot essen, beginnend mit dem Tag nach dem Passafest. Im Matthäus- und im Markus-Evangelium werden das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote übrigens zu einem einzigen Fest zusammengefasst. Der Sauerteig gilt hier, wie auch an anderen Stellen der Bibel, als ein Symbol für das Böse. Ungesäuertes Brot dagegen symbolisiert im Neuen Testament die Gemeinschaft mit Christus und einen geheiligten Lebenswandel. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, bringt der Apostel Paulus diesen Aspekt zum Ausdruck, indem er die Christen auffordert: Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Wenn bei den Israeliten das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wurde, mussten übrigens täglich Brandopfer, Speisopfer und Sündopfer dargebracht werden. Und der 1. und der 7. Tag dieser Woche waren besondere Tage, an denen eine heilige Versammlung stattfand. An diesen Tagen durfte keinerlei Arbeit verrichtet werden. Das alles erinnert mich daran, dass für Christen der Besuch eines Gottesdienstes und das Bekennen der eigenen Sünde an verschiedenen christlichen Feiertagen einfach dazugehören sollten. In unserem Bibeltext im 3. Buch Mose geht es jetzt weiter mit dem Fest der Erstlingsfrüchte bzw. der Erstlingsgarben, eine Art Erntedankfest. Hören Sie dazu aus Kapitel 23, die Verse 9 bis 14. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Garbe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Und ihr sollt am Tage, da eure Garbe geschwungen wird, ein Brandopfer dem Herrn bringen von einem einjährigen Schaf, ohne Fehler, samt dem Speisopfer, 2 Zehntel feinstes Mehl mit Öl vermengt, als ein Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch. Dazu das Trankopfer, 1/4 Kanne Wein. Und ihr sollt von der neuen Ernte kein Brot, noch geröstete oder frische Körner essen, bis zu dem Tag, da ihr eurem Gott seine Gabe bringt. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Soweit die Anweisungen für das Fest der Erstlingsfrüchte oder Erstlingsgarben. Wie aus Vers 10 zu entnehmen war, soll es erst dann regelmäßig gefeiert werden, wenn die Israeliten ihre Wüstenwanderung beendet und sich im Lande Kanaan niedergelassen haben. Erst dann werden sie ja auch überhaupt in der Lage sein, das Land zu bebauen und regelmäßige Ernten einzubringen. Wenn dann die ersten Getreidehalme reif werden, sollen sie diese abschneiden, zu einer Garbe zusammenbinden und sie zum Priester bringen, damit er sie Gott weiht. Ein genaues Datum wird für das Fest der Erstlingsfrüchte nicht angegeben. Aber es soll am ersten Tag der Woche stattfinden. Und das scheint mir wichtig, weil im Neuen Testament Jesus als Erstling bezeichnet wird. Und zwar als Erstling, der von den Toten auferstanden ist. Und das geschah, wie wir wissen, an einem Sonntag, dem ersten Tag der Woche. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt Paulus: Nun ist aber Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und einige Verse danach heißt es sinngemäß: Die Auferstehung von den Toten, auf die wir warten, geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als Erster ist bereits Christus auferstanden, aber wenn er wiederkommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Jesus Christus, er ist auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Doch wo es einen Erstling gibt, gibt es auch einen Zweitling, einen Drittling und so weiter. Das heißt, Jesus möchte, dass Sie und ich auch dazu gehören. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Die, die zu Christus gehören, werden eines Tages auferstehen. Die Erstlingsgabe im Volk Israel sollte ein Zeichen dafür sein, dass die Menschen dem Geber des Erntesegens von Herzen dankbar waren. Wie viel mehr haben Christen Grund dafür, Gott dankbar zu sein? Dafür, dass er seinen Sohn geschickt hat, um sie von ihrer Sünde zu befreien und ihnen ewiges Leben zu schenken. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel mache ich genau dort weiter, wo ich eben aufgehört habe. Denn von den insgesamt 7 Festen, die im 3. Buch Mose Kapitel 23 genannt werden, stehen noch weitere aus. Also bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.